Hallo, hier bei Calling East, deinem Interview-Podcast zu Frauen und Karrieren in Ostdeutschland. Ich bin Berit Großwendt, Markenexpertin und Agenturgründerin, und ich habe mich gefragt, wo sind sie denn, all die anderen Businessfrauen hier im regionalen Osten? In der Öffentlichkeit sieht man nicht besonders viele, und das will ich ändern. Mit einem besonderen Ort für mehr Sichtbarkeit und Support und einem Raum, an dem sie zusammenkommen und ihre ganz persönlichen Erfolgsgeschichten erzählen. Lass dich inspirieren von Gründerinnen, Entscheiderinnen und Female-Leadern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kunst und Medien. Calling East, jede Folge mit einem spannenden Role Model. Hallo und willkommen bei Calling East. Heute ist eine Frau zu Gast, die man an der Stimme erkennen kann, denn sie ist bekannte Radiosprecherin, Podcast-Host und Moderatorin. Sie ist sowohl on-air als auch off-air unterwegs, wo sie alles moderiert, von Sport bis Politik, von Kekulis Corona-Kompass bis zur interaktiven Sendung Mitreden, Deutschland diskutiert. Schön, dass du hier bist, Susan Böttcher.
Schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
Ja, Susan, der Ehrlichkeit halber muss man ja sagen, dass der Corona-Kompass mittlerweile beendet ist, den du geco-hostet hast mit Alexander Kekulé und der viele in der Corona-Zeit begleitet hat, so auch mich. Und da habe ich dich auch entdeckt. Andere werden dich vielleicht kennen als Radiomoderatorin bei MDR Aktuell. Und ich kann mir vorstellen, dass es denen genauso geht wie mir, dass sie nämlich sich sehr gerne an deine Stimme erinnern, weil die, wie ich finde, so einen gewissen Wiedererkennungswert hat und das gewisse Etwas auf jeden Fall mitbringt. Passiert dir das mal, wenn du irgendwo bist und dass dich da Leute ansprechen, die sagen, ich kenne sie zwar nicht, aber ihre Stimme kommt mir total bekannt vor?
Das ist tatsächlich schon 2-3 Mal vorgekommen. Und dann habe ich aber als Reaktion darauf gefragt, sie wollen mich veralbern, oder? Sie kennen auch mein Gesicht oder haben sie es wirklich nur an der Stimme erkannt? Und dann war es wirklich die Stimme, die das dann ausgemacht hat, ja.
Ja, klar, weil im Radio sieht man dich ja normalerweise nicht.
Genau,
ne?
Es gibt so ein paar Formate, bei denen man mich sieht oder auf der Homepage als Foto, aber genau, normalerweise ist es die Stimme, die dann nach draußen geht, ja.
Auf jeden Fall bist du erfolgreiche Radiosprecherin, Moderatorin und Podcast-Host, aber ursprünglich wolltest du was ganz anderes werden und hast Jura studiert und das auch mit dem Staatsexamen abgeschlossen, bist aber nicht vor Gericht gelandet, sondern vor dem Mikrofon. Wie kam es dazu, Susan?
Na, das lief grundsätzlich recht parallel. Ich habe mal 3 Semester in Gießen studiert, Sprachen und Wirtschaft, und habe aber nach den 3 Semestern gemerkt, ja, da macht man von allem was, aber nichts richtig. Bin dann zurück quasi in die Heimat nach Leipzig und habe einen Freund, der hatte auch Jura studiert, und habe gesehen, okay, man kann Schwerpunkt Medienrecht studieren. In Leipzig gibt es da einen Lehrstuhl, und das fand ich wirklich, also das fand ich sehr attraktiv und super spannend, und habe dann aber, bis es losging im Wintersemester habe ich angefangen, noch einen Job gesucht und habe den tatsächlich beim Radio gefunden. Regiocast heißt das Ganze, beinhaltet, und das wird den meisten wahrscheinlich eher bekannt sein, Radio PSR, RSA und Energy Sachsen. Und die haben damals Praktikanten gesucht, und da habe ich 4 Wochen Praktikum gemacht und konnte dann als Werkstudentin einsteigen. Und das hat mich quasi bis zum Ende meines Studiums begleitet, dass ich dort die Morningshows betreut habe und auch schon mal einen Veranstaltungstipp einsprechen durfte. Und so habe ich mein Studium finanziert und die ersten Schritte ins Medium Radio gemacht.
Und dann hast du ja auch volontiert.
Genau. Ja. Das fiel dann relativ gleichzeitig. Also ich hatte dann die Examensvorbereitung, und dann kam einer der Programmchefs auf mich zu und hat gesagt, willst du nicht ein Volontariat machen? Und dann habe ich gesagt, Uwe, gute Idee, aber in einem halben Jahr mach ich einen Abschluss. Da ist jetzt nichts dran zu wackeln. Habe mich jetzt hier so durchgekämpft, so viele Tränen und Schweiß, und ich brauche jetzt diesen Abschluss einfach auch für mich. Dann hat er gesagt, gut, dann warte ich, bis du das hast, und dann legen wir los und dann machen wir ein Volontariat. Genau, und so lief es dann auch.
Also hat sich das nicht losgelassen, trotz Staatsexamen, dass du sagst, nee, das Radio, das reizt mich so, da möchte ich unbedingt hin.
Ja, es war also es waren 2 Seiten, die Anziehungskraft vom Radio und das Abstoßende vom Juristen. Also so dieser Menschenschlag, das ist jetzt sehr verallgemeinernd. Ich habe viele Freundinnen und Freunde, die Juristen sind, aber für meinen Arbeitsalltag wollte ich diese Umgebung nicht haben. bis jetzt. Also das erste Staatsexamen heißt auch, dass man noch ein Leben lang dann Referendariat und ein zweites machen kann und dann trotzdem einsteigen kann. Also das verfällt nicht. Aber bis zum heutigen Tag hier würde ich sagen, wahrscheinlich geht es dahin nicht zurück.
Mhm. Naja, aber zumindest hat dich das nicht losgelassen, diese Themen. Du hattest eine Sendung, die hieß Gerichtsreport und für die bist du ja auch ausgezeichnet worden mit dem Mitteldeutschen Rundfunkpreis als beste Moderatorin
sogar. Das stimmt, genau. Ja. Da habe ich schon gemerkt, dass ich ein Talent dafür habe, die großen Sachverhalte runterzubrechen und auch unterhaltsam darzustellen, sodass man irgendwie was mitnimmt, was lernt, aber trotzdem nicht erschlagen ist von der Juristerei oder sich 10 Semester irgendwie durchkämpfen muss.
Genau. Das Medium Radio, das ist ja nun so ein ganz intimes Medium, auch wie Podcasten. Mhm. Man ist ganz nah dran an den Menschen, man ist quasi bei denen direkt im Ohr und dabei, wenn sie, zumindest höre ich Podcasts, wenn ich Zähne putze, ja, wenn ich beim Sport machen, beim Kochen im Auto. Und was hat dich dann oder was reizt dich bis heute an diesem Medium, dass du sagst, das lässt mich nicht los, das ist so meine Freude, meine Passion?
Oh Gott, wie lange haben wir Zeit? Also das ist schon genau das, was du sagst, diese Intimität von Radio. Als ich als Werkstudentin gearbeitet habe, ist mir das schon aufgefallen, wie sehr sich Leute öffnen gegenüber Radiopersönlichkeiten, bei denen sie irgendwie den Eindruck haben, die begleiten mich hier Montag bis Freitag durch jeden Morgen, ob es im Winter glatt ist oder im Sommer schon hell oder man teilt so die gleichen Befindlichkeiten. Radio ist recht regional, sodass man irgendwie auch das Gleiche erlebt und das Gleiche fühlt und deshalb ist Radio schon was Erstaunliches. Und das Verrückte ist ja, dass es mir im Studio auch manchmal so geht, dass ich irgendwie ein Feedback dann per WhatsApp bekomme irgendwie von Leuten und dann denke, ach ja, stimmt, man kann mich ja hören. Und zwar in Echtzeit und Leute können reagieren. Und du hattest es schon angesprochen, seit knapp 2 Jahren moderiere ich Mitreden Deutschland diskutiert, also eine interaktive Sendung, bei der in Echtzeit Leute entweder kommentieren können über YouTube oder anrufen können und ein richtiges Gespräch miteinander führen. Oh, das ist das, was die Schnelligkeit von Radio ausmacht und eben auch die Intimität. Und vor kurzem hat einer aus Berlin angerufen und gesagt, ich wusste ja nicht, dass man hier seinen Senf dazugeben kann. Und dann dachte ich, ja, wie schön, komm, lass uns gemeinsam hier über dieses Thema diskutieren. Und das ist schon ein großes Privileg, so einen tollen Job zu haben.
Ja. Na gut, man muss auf jeden Fall auch Menschen mögen. Ja. Man muss Themen mögen, man muss das mögen, nah dran zu sein und eben ja auch eine Person der Öffentlichkeit. Ja? Das ist ja auch so. Also wenn du sagst, du bekommst da Nachrichten, also du wirst erkannt und die Menschen wissen, wer du bist.
Ja. Und trotzdem ist es vielleicht nicht vergleichbar mit, weiß ich nicht, einem Fernsehmoderator. Ich habe dann trotzdem, also wenn ich irgendwie joggen gehe, habe ich trotzdem meine Ruhe. Ja, und keiner wird sagen, oh, ich kenne sie doch aus dem Radio, können wir mal ein Foto machen. Also das passiert zum Glück nicht.
Naja, und ich glaube aber auch, was viele an dir schätzen, ist die Tatsache, dass du so beides kannst und so eine Balance hast zwischen, ich bin jetzt ultra seriös, also wenn es um Politik geht und präzise natürlich auch in der Analyse, aber wie ich finde, hast du immer so einen charmanten Schalk und auch so einen Humor in deinen Moderationen. Wie schaffst du das, dass du das so ausbalancieren kannst, dass du das so hinbekommst, dass das eine nicht überwiegt dem anderen, also dass das so eine schöne Linie ist?
Ich glaube zum einen, weil das in mir drin liegt, weil ich einfach gern Humor habe und Scherze mache und das fußt ja auf ganz viel Wissen auch, guter Humor. Zum anderen bin ich jedem dankbar, der Nachrichtenradio hört, in der aktuellen Weltlage, Weltsituation, sich das gibt, ja, also minutenlang, hoffentlich stundenlang. Und dann denke ich mir immer, okay, jetzt müssen wir aber alle auch irgendwie mal durchschnaufen und dann kann da ein unterhaltsames Wettergespräch sein oder weiß ich nicht, eine Erfolgsgeschichte aus dem Erzgebirge oder aus Jena oder so, die man dann auch so ein bisschen feiert oder irgendwie Kinder, die was Lustiges machen. Dafür bin ich dann umso dankbarer und versuche das dann auch, ja, wie soll ich denn sagen, herauszustellen, ist nicht alles schlecht. Wir kommen hier gut durch, ja, durch dieses Leben.
Wir operieren hier nicht am offenen Herzen.
Das ist das, was mein erster Programmchef immer gesagt hat. Das hat er immer gepredigt, wir operieren nicht am offenen Herzen, entspannt euch.
Also dieses Unaufgeregte, ja, hast du schon gesagt, so ein bisschen so ein Mix aus persönlicher Gelassenheit, aber eben auch die Erkenntnis über oder woanders wird eben auch nur mit Wasser gekocht.
Ja,
ne?
Ja, ja. Genau.
Ja. Ja. Und sag, ist dir schon mal was Peinliches auch passiert? Also hattest du schon mal so ein Susanne Daubner Moment, so loslachen oder irgendwas?
Ja. Also das war, ist schon länger her, ich habe das öfter mal, dass ich mich zusammenreißen muss. Also wir sind ja beim Nachrichtenradio auch Menschen und machen uns, wenn das Mikro Mikrofon aus ist, auch manchmal so, es gibt so Frotzeleien, ne? Und dann musst du das Mikrofon wieder anmachen und musst ein ernstes Thema vortragen. Das ist nicht immer einfach. Und das war noch während meines Volontariats. Da habe ich die Regionalnachrichten moderiert bei RSA und das war immer ein bisschen lockerer. Und ich habe vorher mit meinem Kollegen drüber gesprochen. Im Hoyerswerda Zoo ziehen die Erdmännchen um. Und dann haben wir uns darüber lustig gemacht, über diese Vorstellung, wie die Erdmännchen mit ihren kleinen Möbeln und Rucksäcken dann umziehen. Und dann sagte mein Kollege schon, so wie du dich jetzt hier reinsteigerst, wollen wir es vielleicht aufzeichnen und abspielen oder willst du es wirklich live machen? Natürlich machen wir das live, gar keine Frage. Ja, ich kann das. So, dann war es 15.30 Uhr, es ging los und also ich habe ihn angeguckt, das Mikrofon ging auf und ich wusste, scheiße, ich schaffe das nicht. Mir sind wirklich die Tränen gelaufen, bin nicht gut durchgekommen. Er hat mich dann noch unterstützt und das noch irgendwie abgefangen. Und 3 Tage später kriege ich ein Päckchen von einer Hörerin und es war ein kleines Erdmännchen-Kuscheltier drin mit kleinen Möbeln gebastelt. Und dann dachte ich, ja, und genau das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben, das Radio mit den Leuten macht. Natürlich schaltest du nicht ab, wenn eine Moderatorin sich kaputt lacht und leidet und du willst hören, schafft sie es noch, diesen Satz zu Ende zu bringen? Ich habe es nicht geschafft.
Ach, das ist ja wirklich eine tolle, herzige Geschichte irgendwie. Ja. Und sag, ist das so ein Unterschied, weil du hast gesagt, du hattest einen Kollegen auch dabei in der Moderation, also so die Macht des Wortes, ist das Frauen und Männer unterschiedlich, also sind die unterschiedlich so in der Herangehensweise oder in der Art des Moderierens?
Oh, ich glaube, das ist keine Geschlechterfrage, sondern eher eine Persönlichkeitsfrage. Ich moderiere ja auch Sport und ich glaube, um auf das Gender-Thema einzugehen, ich glaube, dass es immer noch so ist, dass Frauen kritischer begutachtet werden, bewertet werden, was so kleine Fehler angeht. Ja, weiß ich nicht, ist Schalke 04, Mainz 05, da bloß nicht, also... Ja. Das ist natürlich in der Live-Situation auch nochmal anders, wenn du irgendwie 7 Spiele parallel im Ticker noch verfolgst und so, dann kann sowas mal rausrutschen. Passiert das einer Frau, ist es eher schon, naja, gut, Frauen und Fußball.
Ja, genau, wussten wir
ja. Genau, das war ja klar.
So wie im Autofahren ja auch, ne?
ja.
Typisch Frau am Steuer.
Ja, genau.
Du hast es vorhin schon angesprochen, du moderierst das Format Mitreden, Deutschland diskutiert und was mich dabei interessiert, weil da gibt es ja sehr viele verschiedene Themenfelder, die ihr da ansprecht, von Menopause bis Schulsystem bis E-Mobilität, habe ich gesehen. Wie schaffst du es da, in so eine Routine reinzukommen, dich vorzubereiten? Weil das ist ja schon sehr unterschiedliche Ansätze, sehr unterschiedliche Tiefen auch, oder man muss tiefer da irgendwie gehen, um sich dazu vorzubereiten. Hast du da so eine Vorbereitungsroutine oder so ein Susan-Böttcher-System?
Das ist eine meiner Lieblingssendungen, muss ich vorweg sagen. Deshalb ist es auch so eine Plattform, die ich gut bespielen kann. Und natürlich gibt es immer von der Redaktion auch Themen, die vorgegeben werden. Aber ich hatte bisher noch kein Thema, bei dem ich gesagt habe, ich habe da überhaupt keinen Bezug zu. Weil das natürlich auch das ist natürlich Handwerk. Ne? Worum geht's? Überlegen, wie betrifft das Leute, wie betrifft das Menschen? Also gerade bei dieser Sendung zu den Wechseljahren war es wirklich irre, was es vorher so für Bedenken gab. Ich würde es nicht Gegenwehr nennen, aber Bedenken, ja, also wen spricht das an? Nun gut, mindestens die Hälfte der Gesellschaft. Und dann müssen wir ja noch drüber schauen, dass viele Männer ihre Frauen auch lieben und vielleicht auch gern informiert werden darüber. Viele sind Arbeitgeber von Frauen, die entweder mittendrin sind in den Wechseljahren oder denen das bevorsteht. Warum sollen wir das nicht thematisieren? Aber um konkret auf deine Frage zu antworten, ich bin auch einfach wirklich breit interessiert. Also ich auch durch mein Leben, ich habe eine Tochter, natürlich interessiert mich das Schulsystem. Ich liebe Autofahren. Ich kann mich damit anfreunden, darüber zu sprechen, über E-Mobilität oder Verbrennermotoren. Wohnungsknappheit hatten wir. Wir setzen natürlich die Themen auch so, dass möglichst viele Menschen mitreden können. Und vor ziemlich genau einem Jahr habe ich mir selber einen Traum erfüllt und eine Sendung gebaut zum Thema Raumfahrt. Und dann hatten wir sogar Alexander Gerst als Astronaut
mit
in der Sendung dabei. Genau.
Na gut, du hast ja auch ein Team, was dich da unterstützt.
Genau, und dann gucken wir auch, wen laden wir ein. Wir werden ja noch über das Thema Ost-West sprechen. Die Mitredensendung ist so konzipiert, dass sie wochenweise von einer anderen Anstalt kommt. Also Norddeutscher Rundfunk, RBB, wir als MDR und der BR, der Bayerische Rundfunk. Und wir versuchen natürlich regionale Aspekte mit reinzubringen, auch wenn wir ARD-weit senden. Aber bei der Weltraumsendung ging es zum Beispiel auch mit einem Professor Drebenstedt von der TU Freiberg, der sich ganz doll einsetzt für Forschung, was Weltraum angeht, was die Mondbesiedlung angeht. Und das ist wirklich erstaunlich, wie viel man vom Bergbau für den Mond quasi lernen kann. Und diesen Bogen zu spannen, das ist die große Aufgabe, die ich mit meinen Redakteurinnen und Redakteuren immer versuche, gut anzugehen.
Du hast es schon gesagt, Susan, Ost-West, da kommen wir jetzt auch auf deine Herkunft. Du bist 1986 geboren, das darf man sagen, und bist in den 90er Jahren aufgewachsen. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Dass du eine schöne Kindheit war, die bestückt mit vielen Abenteuern. Gab es da Freuden und Unsicherheiten in der Familie, auch in den Zeiten nach der Wende zum Beispiel? Also wie hast du das als Kind erlebt? Weil du warst ja sehr jung dann auch noch, ne? Ja.
Also die 90er waren bestimmt durch Dorfleben. Also ich komme aus Ballrode bei Torgau. Das ist schon ein größeres Dorf. Also man findet so infrastrukturell alles, was man braucht. Die Grundschule, Supermärkte, Sportvereine. Und wenn ich es jetzt zum Beispiel mit meiner Tochter vergleiche, meine Eltern und ich haben bis 95 in der Platte gelebt. Ich war nie allein. Meiner ist immer rübergegangen, geklingelt, kommt Anna raus zum Spielen, und dann hat man sich immer gefunden. Während ja jetzt mittlerweile laufen die Spieldates über die Eltern.
Playdates werden ausgemacht. Ja.
Genau. Und dann gab es später dann auch noch, Ende der 90er wurde ein Tennisplatz gebaut, und dort habe ich dann auch quasi die komplette Freizeit verbracht. War dann später auch mit 14, 15 habe ich dann Kinder und Jugendliche trainiert im Tennis, und das war die Kindheit, was für mich angeht. Und was ich aber trotzdem auch mitbekommen habe, ist, dass meine Mutter, die Finanzbuchhalterin war, sich mit Gelegenheitsjobs rumgeschlagen hat. Also bis weit in die 2000er immer mal wieder eine Schwangerschaftsvertretung. Miese Jobs, miese Chefs, also wirklich, aber in dem ganzen Zug sich irgendwie nie aufgegeben hat, ne? Immer weitergemacht hat. Und mein Vater ist gelernter Klempner, hat die 90er auch bis weit in die 2000er auf Montage verbracht. Also ihn habe ich am Wochenende wahrgenommen, und Montag bis Freitag hat er irgendwo Häuser aufgebaut. So, das war quasi die Kindheit aus diesem Sinn und immer mit Finanzen. Finanzen waren immer ein Thema. Mhm. Ja, genau. Aber so richtig bewusst, rückblickend, ist mir das erst geworden, als ich dann ausgezogen bin, in Gießen angekommen bin und dann dort wirklich als zum ersten Mal so als Ostdeutsch wahrgenommen wurde und gemerkt habe, okay, die Sozialisierung ist ganz anders, ne? Also da haben dann die ersten in Wohnungen gewohnt, also in Studentenwohnungen, die ihren Eltern gehört haben. Das fand ich krass. Also das war so ein Ding. Und als ich dann, ich hatte es ja vorhin erzählt, bin dann nach 3 Semestern wieder nach Leipzig. Und da bin ich dann auch mit Studentinnen und Studenten konfrontiert worden, deren Eltern dann hier in Leipzig eben die Wohnungen für die Kinder gekauft haben. Und das war so, so surreal, weil mein Leben irgendwie auch finanziell gerade begann. Ich habe versucht, mir das Studium zu finanzieren, hat auch gut geklappt. Aber dass darüber hinaus irgendwie Möglichkeiten gegeben hätte, finanzieller Art, sich da schon so einen Grundsockel zu bilden, das war absurd. Mhm. Also ich bin aus dem Studium ohne Schulden rausgegangen. Ich hatte auch kein BAföG bekommen. Und am Ende hatte ich noch mit einer Freundin nach dem Staatsexamen Urlaub gemacht, und dann waren genau noch 100 Euro auf dem Konto. Also alles aufgegangen, keine Schulden, aber eben auch viel mehr Aufwand als bei Kommilitoninnen und Kommilitonen.
Mhm. Und hatte dich das überrascht, und wie vor allen Dingen bist du damit umgegangen? Ja?
Na, da war gar nicht viel Zeit, irgendwie überrascht zu sein, weil es natürlich darum ging, jetzt hier ein Studium fertig zu machen, und es war jetzt auch nicht, dass es mich irgendwie überfordert hätte. Ne? Also ich hab mich dann eher schon gewundert über Studierende, die gesagt haben, oh, jetzt um 10 Vorlesungen, puh, ich bin noch ganz schön müde. Und dann dachte ich mir, ja, also ich habe gerade seit um 5 schon gearbeitet, aber sei du mal müde, ja.
Also so ein bisschen auch die Schieflage dann schon als Studentin mitbekommen.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber auch nicht unbedingt jetzt wahrgenommen als Neiddebatte, so würde ich es gar nicht sagen, sondern unsere Voraussetzungen sind halt andere. Mal gucken, wo es hinführt.
Ja. Ja, ich glaube, das ist vielen so bewusst geworden. Also mir zum Beispiel auch, nachdem ich ja auch den Osten verlassen habe und dann
direkt im Westen, nach der Schule oder
nach dem Studium.
Okay.
Bin ich erstmal nach New York und dann nach München und habe auch volontiert. Und da ist mir das natürlich auch zum allerersten Mal aufgefallen. Ne? Ja, ich bin jetzt nicht nur die Berit, sondern eben die Berit aus dem Osten.
Ja.
So, also so einen Stempel irgendwie bekommen. Ne?
Mein Mann hat lange Jahre auch in München gearbeitet. Es kommt aus Zeitz ursprünglich, war aber vor seiner Zeit in München auch 2 Jahre in Kanada über die Bundeswehr, hat dort gearbeitet. Und witzigerweise, also uns trennen ein paar Jahre, haben wir aber diesen einen Satz, den immer Leute oder häufig Leute aus Westdeutschland zu uns gesagt haben. Und zwar haben wir ja dann beide in Leipzig gewohnt, ne? Also kannten uns da noch nicht. Aber dann haben die immer gesagt, na, fährst du wieder nach Dresden?
Ah, okay. Also oder Dresden ist Synonym für den Osten, oder wie?
Ja, oder auch, also diese, also für uns steht das für diese völlige Ignoranz. Oder man sagt, ja, ich komme aus Leipzig. Und dann sagt jemand, ich war auch schon mal in Dresden.
Ja, genau.
Und dann denke ich mir, wenn mir jemand sagt, ich komme aus Köln, dann sage ich doch auch nicht irgendwie, ja, ich war schon mal in Aachen. Was soll dieses Gespräch?
Also ja.
Exakt diesen Satz mit den beiden Städten, also den haben wir uns so oft angehört, dass wenn man jetzt jedes Mal einen Schnaps trinken würde, wenn man den hört, dann hätte man ein schönes Schnaps-Bingo, ja.
Ja, oder Synonyme stehen für alles, was im Osten passiert,
genau.
Als sei das so eine einheitliche Masse. Ja,
als sei der Osten so ein homogener Raum.
Ja, ne? Genau.
Wenn man jetzt über die Wahlen in Rheinland-Pfalz berichtet, dann sagt ja auch keiner die Westwahlen. Aber wie oft wird von den Ostwahlen gesprochen, wenn es jetzt um Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern geht?
Mhm.
Ja, die Ostwahlen.
Ja,
ist,
oder eben
schräg.
Die neuen Bundesländer.
Genau.
Das ist ja auch so.
Ja,
ja seit wann, da, also es muss auch irgendwann, ja, sind sie dann auch nicht mehr neu einfach. Aber wie gesagt, auch in den Medien ist ja dieses Bild verzerrt und wir haben ein sehr westdeutsches geprägtes Bild mit Narrativen, die eben ja so eine westdeutsche Draufblick, so einen Draufblick auch zeigen und dann immer in Krisen auch hervorgeholt werden oder wenn dann so Jahrestage sind wie 3. Oktober zum Beispiel.
Die Ostwochen.
Die Ostwochen.
Bis zum 9. November.
Genau.
Ja.
Und das ist ja so ein Blick, den, wie ich finde, wir ganz gut aufbrechen im Moment, weil wir ostdeutsche Perspektiven in viele Bereiche, gesellschaftliche Bereiche mittlerweile auch reinbringen. Und jetzt bist du ja auch in den Medien und an einer Schnittstelle, wo man sagen kann, ja, ich kann was dafür tun, dass ich eben genau das ändere, also dass ich die Narrative so ein bisschen ändere und dass ich einen anderen Blickwinkel nochmal reinbringe in meine Moderation und in dem, was ich sozusagen vor dem Mikrofon sage. Wie schaffst du das oder gelingt dir das? Hast du dir das zur Aufgabe gemacht oder passiert das mittlerweile automatisch?
Na, ich hatte es ja gerade schon angedeutet, dass wir versuchen, über unsere Gäste und Expertinnen und Experten die ostdeutsche Perspektive mit reinzubringen. Muss ich mal eine kurze Klammer aufmachen, dass es tatsächlich bei ostdeutscher Sozialisierung und bei Frauen so, dass sie oft schneller absagen auf so eine Anfrage, ob sie mitmachen würden, weil sie sagen, sie passen nicht so 100% aufs Thema.
Wenn das ein ostdeutsches Thema ist oder nee, allgemein?
Ein allgemeines Thema.
Ah, ja.
Also es muss ja nicht immer nur das Ostthema sein, wo Ostdeutsche drauf gucken. Also bei der Raumfahrt, ich meine, da passiert ganz viel auch hier im Osten, was Jena zum Beispiel liefert ganz viel. Deshalb bin ich auch gar nicht so ein Fan. Ich finde zum Beispiel auch, Menschen mit Migrationshintergrund sollten nicht immer nur zu den Ausländerthemen befragt werden. Ja, die nehmen ja auch an vielen anderen gesellschaftlichen Themen teil und finden dort statt. Also genau, deshalb mein Appell hier, mal ein bisschen, ich sag's mal so flapsig, mehr Eier und mitreden. Auch wenn man vielleicht, wenn man vielleicht sagt, bei manchen Themen, ich kann nicht zu 100%, aber zu 90% was beisteuern, dann findet man trotzdem statt und kann vielleicht noch eine zusätzliche Perspektive mit reinbringen.
Also sich nicht richtig trauen, seine Kompetenz auch öffentlich dann
genau.
mal kundzutun.
Genau.
Mhm.
Genau.
Woran liegt das, meinst du?
Wenn ich das wüsste.
Ja.
Weiß
und das ist
nicht.
Mehr bei Frauen.
Das ist, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass Frauen dann eher, das ist ja, es gibt ja so eine Studie, wann sich Frauen auf eine Annonce bewerben, also eine Berufsanzeige, Jobanzeige. Und zwar, wenn sie, die meisten nur, wenn sie zu 100% passen. Ein Mann sagt, 70% erfülle ich, den Rest lerne ich. Ja. Und wenn Frauen auch mit dieser Perspektive rangehen würden, dann hätte man, glaube ich, an vielen Stellen ganz andere Kompetenzen besetzt.
Hm.
Aber wir sind abgebogen.
Kommen wir gleich noch auf Frauen und Karriere.
Okay,
da
gut.
Machen wir gleich da weiter.
Ja.
Genau. Wir sind
bei den ostdeutschen Perspektiven.
Genau.
Das natürlich auch durch Themensetzung. Ich habe gerade ein Beispiel im Hinterkopf, das war vor etwa 2 Jahren. Da ging es darum, dass die Fußballnationalmannschaft ihr 100. Länderspiel absolviert. Aber welche denn? Ja, es gab ja auch in der DDR eine Fußballnationalmannschaft. Und wenn man das jetzt zusammenrechnen würde, dann würde man weit darüber hinauskommen. Und es gab auch ein Länderspiel, wo die DDR-Nationalmannschaft gegen die BRD gewonnen hat. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Deshalb muss man auch bei solchen Jubiläen aufpassen, dass man da nochmal drüber nachdenkt. Mhm. Ne? Also die ARD besteht ja aus verschiedenen Anstalten und gerade so das DFB-Thema, das Nationalmannschaftsthema kommt halt aus Frankfurt, weil dort die DFB-Zentrale ist. Das kann man nicht unbedingt erwarten, dass dort jeder auch mitdenkt. Das tue ich auch gar nicht, aber wenn wir das senden, dann, also in unserer Region geht es wieder um Vertrauen und Bindung, dann muss man das irgendwie einordnen und sagen, okay, es geht hier um die BRD und ja.
Mhm. Und hast du das Gefühl, dass das auch viele deiner Kollegen und Kolleginnen mittlerweile machen, also dass du das oder dass die sich einbringen in der Art, wie du dich da einbringst?
Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich sagen, könnten noch mehr ein bisschen engagierter machen. Aber ich glaube gerade ist das Thema im Kommen und ich bin da sehr zuversichtlich, dass man das zumindest mit bedenkt.
Mhm. Du hattest ja vor ein paar Jahren, ich glaube es war 2019, auch einen Podcast, der hieß 30 Jahre Mauerfall. Mhm. Und du bist da zu Menschen gefahren und hast sie porträtiert und hast sozusagen die existenziellen Sorgen, aber auch die euphorischen Momente eingefangen. Du warst bei einer Unternehmerin, die auch schon hier zu Gast im Podcast war, die Viola Klein. Dann warst du bei Roland Jahn von der Stasi-Behörde und hast zum Beispiel aber auch Wolfgang Lippert, den wir alle kennen, als Entertainer interviewt. Sag, was für Erfahrungen hast du gemacht in Bezug darauf, dass die Menschen ja sehr unterschiedlich sind und auch in den 30 Jahren ja auch unterschiedliche Karrieren und Lebenswege hatten? Hat die irgendwas verbunden, wo du sagst, das hatten alle gemein, diese Aussage traf irgendwie für alle zu? Also gab es da irgendwie so einen Nenner, so einen gemeinsamen Nenner?
Ich glaube, der gemeinsame Nenner ist, dass grundsätzlich alle froh sind, dass es diese Einheit gab, dass keiner grundsätzlich daran zweifelt, dass das was Schlechtes war. Aber ja, also da sind wir wieder bei dem Punkt, der erste ist keine homogene Masse. Es sind alle individuell und alle haben ihre individuellen Draufsichten auf die Themen, über die wir da gesprochen haben. Das ist schon echt ewig her. Also ich bin erstaunt, dass du das rausgekramt hast. Aber das war toll, weil für mich war das auch so ein Neubeginn. Das war das erste Projekt, das ich gemacht habe nach der Geburt meiner Tochter. Und das war schon ein großer Aufwand und auch so ein bisschen so eine Richtung, so eine Karriere weisen, dass mir das gefällt, mit Leuten zu sprechen und Sachen zu überdenken. Ja.
Genau. Könnte man jetzt ja nochmal ansetzen und könnte sagen, ja, jetzt sind wir ein bisschen weiter, also mehr als 5 Jahre später, wie sieht da die Lage aus? Mhm. Würde mich jetzt persönlich interessieren. Ja. Ne? Könntest du ja mal anstreben.
Ja. Gut, nehme ich mit.
Nimmst du mit? Weil jetzt haben wir nochmal so ein bisschen andere Situationen, noch mehr Krisen, ja, noch mehr Herausforderungen, aber auch positive Entwicklung. Ja, das würde mich mal interessieren, was man so jetzt dann einem mitgibt. Ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Machst du als Projekt. Jetzt bekommst du den Auftrag. Lass uns nochmal zurückkommen oder da wieder ansetzen bei unserem Thema Frauen und Karriere. Du hast ja auch Karriere im Radio gemacht. Mhm. Und wie muss ich mir das vorstellen? Du warst bei privaten Sendern, aber auch jetzt bist du beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Kann man da als Frau gut Karriere machen? Hat man da Mentoren, Mentorinnen, die einen auf den Weg begleiten? Wie ist das?
Naja, ich habe ja nicht so richtig den Vergleich zu anderen Gebieten. Ich glaube, wenn ich Maschinenbau studiert hätte als Frau, wäre das, glaube ich, nochmal herausfordernder gewesen. In den Medien braucht es überall Frauen, aber da haben schon so viele vorgearbeitet, dass der Weg grundsätzlich bereitet war. Beim MDR war ich aber eine der ersten Frauen, die Bundesliga-Sendung moderieren darf und durfte und das auch ziemlich gut macht, muss ich mal so sagen. das behaupte nicht ich, sondern das wird mir regelmäßig gespiegelt, weil man natürlich auch einen anderen Blick auf viele, viele Sachen hat. Man noch einen lockeren Spruch irgendwie. Und die Reporter und mittlerweile auch Reporterinnen, die konzentrieren sich aufs Spiel und ich habe die Möglichkeit, so ein bisschen rechts und links davon zu gucken, was passiert so alles und kann das dann mit einbringen. Das klingt halt auch besser im Zusammenspiel, wenn man nicht nur Männer hört.
Mhm. Und bist du da so, wenn ich das so sagen darf, so eine Art Anchorwoman? Sagt man das auch bei euch? Sagt man ja im Fernsehen. Ja, also Frauen, die dann eben sich positionieren nach vorne eben und in dem Fall die Stimme sind.
Ja. Also in dem Fall ist es noch, ich beschreibe es mal kurz. Es gibt ja jeden Samstag starten die Fußballspiele. Die zweite Liga startet 13 Uhr. Dann kommt meistens die dritte Liga 14 Uhr und die Nachmittagsspiele in der Fußball-Bundesliga sind dann 15:30 Uhr. Und je nachdem, wo die Spiele stattfinden, ist die Anstalt zuständig. Das heißt, hat Dynamo Dresden Heimspiel, dann ist der MDR zuständig, stellt dort einen Reporter oder Reporterin. Und oftmals können mich die nicht hören. Das heißt, es gibt vorher eine Planung unter der Woche. Pass auf, wir brauchen eine Zeit 13.40 Uhr für anderthalb Minuten, dann nochmal 13.55 Uhr für anderthalb Minuten so. Und so passiert das bundesweit. Ich habe dann meinen Plan, wo schalten wir wann hin? Und meine Aufgabe ist es, zwischen diesen Zeiten die Zeit zu füllen. Also ab 15.30 Uhr ist es dann so, dass immer für 45 Sekunden der Reporter spricht oder länger oder kürzer, je nachdem, was gerade passiert, und ich dann zum nächsten geben muss. Und das ist ein unglaublicher, weiß nicht, ob man das, darf ich das sagen, Brainfuck.
Mhm. Also es ist sehr anstrengend.
Irre anstrengend, weil du natürlich dann auch über den Ticker guckst, okay, wo ist ein Tor gefallen, wo könnten wir jetzt noch hinschalten, wo spricht ein Reporter und wo gerade nicht und genau, das ist dann die große Herausforderung und das ist, glaube ich, eins der weiblichen Talente,
Multitasking,
sowas zu handeln. Ja, ich vergleiche das immer ein bisschen mit so Tellerdrehern, die irgendwie 8 Teller
alles
in der Luft haben.
Gleichzeitig in der Luft balancieren.
Genau, genau. Und das ist aber auch der Reiz, weil diese Sendung geht dann meistens, also startet meistens 13 Uhr, je nachdem, ob Magdeburg oder Dresden schon spielen oder ob die einen anderen Termin haben, bis 17:45 und das sind dann knapp 5 Stunden, in denen man wirklich hochkonzentriert arbeitet, also das ist und dann aber den Spaß zu finden, das ist das passiert dann automatisch auch noch mit dabei.
Mhm. Ja, klingt anstrengend, aber auch irgendwie toll. Ja,
ja. Total.
Und wie ist das hinter dem Mikrofon? Gibt es da auch Frauen, die jetzt, sagen wir, ja, Geschäftsführer sind oder Programmleiterinnen, die dort einfach auch so Führungspositionen innehaben? Wie ist das beim Radio? Wie ist da so das Verhältnis? Ist das eher so männerlastig oder sind da wirklich Frauen, die da ganz selbstverständlich integriert sind und Karriere machen?
Also beim Mitteldeutschen Rundfunk muss ich tatsächlich Daumen nach oben machen. Da sind viele kompetente Frauen an den richtigen Plätzen, die dann auch Frauen fördern, aber eben nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil sie Frauen sehen und ihre Qualitäten und dann entsprechend einsetzen.
Und gibt es da viele junge Frauen, die du siehst, die so einen Karrierewillen haben, die es, ja, die irgendwie diesen Biss haben, ja, die so Freude dran haben und vor allen Dingen, ja, was würdest du denen raten, mitgeben, welche Skills müssen sie mitbringen?
Ja? Also ja, die gibt's. Die gibt's auch viele und die haben auch häufig einen guten Humor und gute Kompetenz sowieso. Ich glaube, es braucht an vielen Stellen so eine gute Mischung aus, ich höre weg bei manchen Sachen, was ich vorhin angesprochen habe, die Wechseljahresendung, kann man auch Kommentare ignorieren. Habe ich diesmal oft nicht gemacht, weil man muss dann irgendwie entscheiden, wo kann man Sachen verändern und Denkanstöße geben. Und wo sagt man, ja komm, in einem Jahr in Rente, dann muss ich mich mit ihm nicht mehr beschäftigen. Und das, würde ich sagen, ist eine der wichtigsten Soft Skills für Frauen, aber nicht nur im Medienbusiness, glaube ich. Also da dafür sich zu entscheiden. Ich habe tatsächlich auch eine Kollegin, die mich vor einem halben Jahr völlig aus der Fassung gebracht hat, weil sie sagte, du bist doch Mutter, warum arbeitest du so viel? Und ich dachte, hä, du bist doch auch Mutter, du hast doch auch gerade, hä, warum macht sie sowas? Ja, warum gibt sie mir nicht den Support, zu sagen, ja, cool, dass du so viele erfolgreiche Sendungen hier moderierst. Und,
das heißt, das war so ein bisschen Neid auch dabei?
Weiß ich nicht, aber ich würde mal sagen, da muss man nochmal, da ist noch was zu tun. Ja, also wenn selbst dann die Mütter kritisieren, dann sind wir am Beginn eines Backlashs. Ja,
ja, absolut. Auf jeden Fall arbeitest du auch am Wochenende und abends nehme ich an. Und du hast ja schon gesagt, du hast eine Tochter. Wie schaffst du das, dieses Selbstverständnis auch hinzubekommen zwischen Familie und Karriere, ne? Wenn das deine Kolleginnen schon zu dir sagen. Ja. Also das irgendwie zu handeln und das auszubalancieren und bei dir zu sein, aber doch nicht das Gefühl haben, da kommt jetzt was zu kurz. Ne?
würde ich gar nicht mal sagen. Also ich habe letztens einen Spruch gelesen, wenn man Mutter ist und arbeitet, dann kommt immer irgendwas zu kurz. Entweder man selber, die Wohnung oder die Arbeit oder der Partner. Deshalb, also das wirkt nach außen hin alles sehr organisiert und sehr gut, aber es gibt natürlich auch viele Gespräche darüber und ich habe auch gerade meine Wochenendzeiten gekürzt, mache jetzt nur noch ein Wochenende im Monat. Muss natürlich dazu sagen, habe an anderen Stellen dann auch unter der Woche frei, kann mit dem Kind Arzttermine wahrnehmen, kann sie als Mittagskind nach der Schule holen. Das ist alles so ein Yin und Yang.
Hat Vor- und Nachteile. Genau. Naja, du musst einfach noch ein bisschen warten, bis die ein bisschen größer ist.
Genau.
Erledigt sich das von alleine aus eigener Erfahrung. Dann finden die das toll, wenn Mama irgendwie am Wochenende gar nicht da ist. Ne?
Entweder das oder ich habe es ja auch manchmal sonntags mit im Funkhaus, dann machen wir zusammen Hausaufgaben. Wenn, also Sonntag früh ist jetzt erfahrungsgemäß im Sport nicht so viel los, wenn jetzt nicht gerade ein großes Ereignis stattfindet und durch Zeitverschiebung. Und dann lebt sie da ihr Leben. Darf am iPad gucken, machen Hausaufgaben, wir fahren mal in die 13. Etage, gucken über Leipzig. In der Kantine gibt es immer hier einen Schokoriegel und so zugesteckt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort. Ja, man kann das ganz gut kombinieren.
Ja. Naja, zumindest gibst du ihr das Bild einer Mutter mit, die die arbeitet, die Karriere machen kann und dass das eben möglich ist. Ja, das ist, glaube ich, ja ganz wichtig, dass man so ein positives Mindset auch an seine Kinder weitergibt. Ja.
Und wir waren ja schon mal viel weiter. Ich meine, also wenn ich meine Eltern frage oder meinen Mann, der ja auch teilweise in der DDR sozialisiert wurde, warum ist es jetzt so ein Thema, dass Mütter arbeiten? Es war doch zu DDR-Zeiten kein Thema. Es war doch klar, dass jede Mutter arbeitet. Also von daher würde ich das jetzt auch gar nicht so viel thematisieren, ist halt so. Ich arbeite auch gern. Es ist nicht nur des Geldes wegen. Ich liebe das. Ja.
Ich glaube, wir würden das gar nicht so thematisieren, aber es gibt eben Frauen so wie mich, die haben eben beide Seiten festgestellt oder haben beide Seiten erlebt. Ich war mit vielen Frauen oder von vielen Frauen umgeben, die einfach, sobald sie Mutter wurden, dann nicht mehr gearbeitet haben. Und ich habe es ja auch selber erlebt, ich habe keine Betreuungsplätze bekommen und musste mich da einfach einschränken und reduzieren. Und das war schon sehr hart. Ja, und das war immer ein Thema, dieses, kann ich arbeiten gehen, wenn ich Kinder habe? Und ich habe das persönlich auch sehr lange rausgezögert, die Entscheidung für ein Kind, weil ich eben die Bedingungen nicht hatte. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist immer was anderes, wenn man, sagen wir mal, in Kassel ein Kind bekommt oder in Stuttgart, als wenn man das hier in Leipzig hat oder in Jena, haben wir momentan die Situation, dass wir viel zu wenige Kinder haben für diese Kindergärten und die jetzt schließen müssen.
Ja. In Leipzig mittlerweile auch. Mhm. Und das ist auch so ein Punkt, anstatt, aber das ist jetzt off-topic, anstatt jetzt zu sagen, während man jahrzehntelang gesagt hat, wir haben einfach nicht so viel Personal für die Kinder auf einen besseren Betreuungsschlüssel, schließt man jetzt Kitas und bleibt beim Betreuungsschlüssel. Das ist ein bisschen schade.
Denke ich auch.
Ja. Ja. Aber an dieser Stelle auch noch an meine Eltern und an meine Schwägerin vielen Dank auch fürs öfter mal einspringen. Weil gerade auch meine Schwägerin, die wohnt bei uns in der Nähe und manchmal sind es halt anderthalb Stunden Betreuungszeit, die darüber entscheiden, ob ich eine Schicht machen kann oder nicht. Ja, oder ob ich absagen muss. Und das ist ganz, ganz, ganz viel wert. Ja. Hm.
Naja, auf jeden Fall bist du ja für deine Tochter wahrscheinlich so ein kleines Role Model. Und damit möchte ich zu meinen abschließenden drei schnellen Fragen kommen, Susan. Ja, wir sind schon am Ende.
Oh Gott.
Aber du darfst gerne noch weiter erzählen, wenn du möchtest.
Also, ich bin gespannt, was noch kommt.
Naja, zumindest die drei schnellen Fragen. Ja. Mit der ersten Frage nach deinem persönlichen weiblichen Role Model, was du hast. Also eine Person, mit der du dich verbunden fühlst oder die dir Kraft gibt, die dir Mut gibt. Gibt es so jemanden?
Nee. Nicht eine. Das, also dazu sind wir alle viel zu individuell, aber ich merke immer wieder, was ich für einen enorm tollen Freundinnenkreis habe. Ich fange mit einer anderen an, damit ich nicht gleich so emotional werde. Da sind Frauen, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe und unsere beruflichen Wege haben sich ein bisschen geteilt und trotzdem sind wir nach wie vor in regelmäßigem 8-minütigen Sprachnachricht-WhatsApp-Austausch und halten uns da auf dem Laufenden und erzählen uns auch wirklich intimste Sachen und supporten uns und also gerade eine Freundin, wie gesagt, die auch die Medien lesen kann und sagt, naja, an der Stelle hätte ich anders reagieren können. Also so dieses Überdenken und Sachen auswerten, das passiert da auf ganz hohem, schlauen Niveau. ich habe ja in Torgau Abitur gemacht, habe ich eine Freundin, die ich seit der 5. Klasse kenne, die jetzt in Mexiko-Stadt lebt, also hat dort ihren Ehepartner, 2 Kinder und hat einen Kindergarten, eine Grundschule und eine weiterführende Schule gegründet. Das finde ich echt irre bei all dem, also die hat nochmal, um beim Bild zu bleiben, 3 Teller mehr zu drehen, ja. Und eine gute Freundin, die dem Tod mehrfach von der Schippe gesprungen ist und nach wie vor so ihren super guten Humor behält und auch jobmäßig ordentlich Gas gibt und einfach ganz, ganz toll ist. Und ja, meine Mutter als Vorbild, ich möchte es nicht auf eine beschränken.
Mhm. Ja, das geht ja oft auch gar nicht. Aber ein schönes, das ist auf jeden Fall ein schönes Statement, wenn du sagst, du hast ein tolles, großes Mädelsnetzwerk, auf das du dich verlassen kannst.
Genau.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, Freundinnen zu haben, mit denen man durch Höhen und Tiefen geht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, auch fürs Alter, dass man gesund, mobil und fit bleibt, ja, dieser soziale Austausch auf jeden Fall. Die zweite Frage bezieht sich auf deinen Happy Place, ja, wer ist das? Sind das die Leipziger Seen, ist das die Ostsee, deine Gartenterrasse, also an welchem Ort fühlst du dich wohl, wenn das Mikro aus ist?
Verschiedene, also in Leipzig ist es mein Balkon mit der Abendsonne, der mir auch verdeutlicht, also dass ich wirklich ein gutes Leben habe, sehr gutes Leben. Dann haben wir noch ein Wochenendhäuschen zwischen Leipzig und Wittenberg in der Dübener Heide, so im Kiefernwald. Und dort kommt man an, hat vor allem kein Netz, hat aber ganz tolle Waldluft. Also dort runterzukommen ist wirklich toll. So ein Waldspaziergang bringt mir unglaublich viel. Dort ist mein Happy Place auch der Holzhackplatz. Ich liebe Holzhacken. Es ist einfach so ein super Ausgleich zur Radiosendung machen, abgehakt. Fertig, ja, also da, man sieht danach nichts. Beim Holzhacken hat man dann noch das Holz und wenn es dann trocknet und es wird Winter und dann hat man noch die Wärme daraus. Und man kann sich beim Holzhacken auf nichts anderes konzentrieren oder wäre ungut, wenn man sich noch auf was anderes konzentriert als aufs Holzhacken, weil gefährlich. Und in Torgau, falls ihr da mal seid, von den Elbwiesen aufs Schloss zu gucken und an der Elbe zu sitzen, ist auch ganz, ganz toll. Zum Beispiel auch im August, wenn man viele Sternschnuppen sieht, dann ist das eine große Empfehlung, ja.
Klingt mega. Super Shoutout, Susanne, bin ich selber auch begeistert. So, und jetzt als abschließende Frage dein Powerspruch. Welchen Satz sagst du dir oder anderen, wenn du ja dich motivieren möchtest?
Was würde ein Mann jetzt tun? Also es hängt viel mit dem Mut-Thema zusammen und mit dem, ach scheiße, ich mach das jetzt. Also das hat in den letzten 2-3 Jahren ziemlich gut funktioniert, wenn es die Frage gab, ja, wir wollen hier ein neues Format aufziehen, wer hat Lust, das zu moderieren? Ah, was war dein Mann? Ja, komm, ich versuch's. Ich mach das jetzt. Ich sag, was ich kann. So. Und auch bei so Off-Air-Moderationsanfragen hatte ich vor einer Woche den Bürgerdialog. Da ging es wirklich um ein hartes Thema, um Altlasten in der Talsperre. Und wusste ich, naja, das könnte schon auch unangenehm werden, aber darum geht es ja letztlich beim Moderieren, dass man irgendwie versucht, Menschen, die keine Kommunikationsprofis sind, die vielleicht auch an manchen Punkten emotional ein bisschen drüber sind, dass man das einordnen und weitergibt, eine Lösung findet. Da habe ich kurz überlegt, ob ich das mache, ob ich mir das zutraue. Dann habe ich gedacht, was würde ein Mann tun? Da würde es machen, okay, dann mache ich es auch und damit fahre ich dann ganz gut. Und das war nach einem Powerspruch gefragt, aber was mir auch hilft, ist Musik. Und da gibt es eine Szene mit Reese Witherspoon in Wild, da läuft sie den Pacific Coast Trail.
Genau. Ja, genau.
Und dann ist sie auch an so einem Punkt, an dem sie nicht weiterkommt und dann sagt sie, komm schon, hilf mir Bruce. Und dann läuft von Bruce Springsteen Tougher Than the Rest. Und manchmal komme ich auch an den Punkt und denke mir so, ich muss es jetzt mal hören.
Ja. Herrlich.
Ja.
Also das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Dieses, was würde ein Mann tun, finde ich mega.
Ja.
Das ist eine tolle Strategie. Also toll, dass du dir das so auch bewusst machen kannst, dass es so ist und das dann auch realisieren kannst. Ja, so. Wir sind am Ende unseres Gesprächs.
Schade.
Ja, also wir können das gerne in einem Teil 2 weiterführen. Ja, hat mir auch totalen Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auch schon auf deine nächste Sendung on air. Und wo das ist, würde ich gerne auch in den Shownotes verlinken, dass andere dir zuhören können auf jeden Fall. Und dann sage ich alles Gute und bis bald.
Vielen Dank dir auch. Alles Gute.
Danke. Tschüss.
Das war eine neue Folge von Calling East. Ich hoffe, es hat euch inspiriert und ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Alle Infos und Links findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast liked, weiterempfehlt und abonniert. Übrigens, wenn ihr selbst ein Role Model seid oder eine Frau im Osten kennt, mit der ich sprechen sollte, meldet euch gern.